So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir jetzt Gottes Wort hören dürfen nach diesem herrlichen Gesang miteinander. Wir sind in einer Matthäus-Serie, die überschrieben ist mit Der neue Morgen kommt. Es beginnt etwas Neues. Buchstäblich mit dem Matthäus-Evangelium lässt man ja das Alte Testament hinter sich. Ein Stück weit natürlich, hat das schon seine Bedeutung. Und es beginnt etwas Neues, die Geschichte von Jesus. Und das war dem Ex-Zöllner Matthäus vorbehalten, dass die Geschichte, die er aufgeschrieben hat über Jesus, als Zeitzeuge, als Nachfolger, als Schüler von Jesus, ein Jünger von Jesus, dass sein Evangelium am Anfang steht, und wir haben schon einiges mit angeschaut, Kapitel 1 bis 2, warum das so ist, warum in der späteren Zeit dann eben die Leute, die Menschen, die das, den Kanon, wie man sagt, die Bibel zusammengestellt haben, dass die gesagt haben, Matthäus, das ist das erste Evangelium. Damit beginnen die Briefe des Neuen Testaments. Heute kommen wir zu Kapitel 3, der zweite Teil. Letztes Mal, vor zwei Wochen, da haben wir schon einiges angeschaut, da mit den Heuschrecken und so. Alle, die nicht da waren, ihr habt es verpasst, sorry. Ihr habt es verpasst, ihr hättet die Gelegenheit gehabt, endlich einmal diese niedlichen Tiere auch zu verspeisen. Gut, das ist vorbei. Auch die Zeit von Johannes dem Täufer ging relativ rasch zu Ende. Wir haben das schon in der Bibel gelesen, deshalb lese ich nicht alle Texte noch einmal nach. Wir haben das im Vorfeld letztes Jahr schon gehört, aber wir haben das ja gelesen, dass eben die Zeit des Täufers bald einmal ein Ende fand und Jesus dann wegging von diesem Ort, wo die Taufe stattfand. Heute geht es um einerseits nochmal das Thema Taufe. Warum hat Johannes der Täufer getauft? Hat auch noch einen aktuellen Anlass. Und die Versuchung Jesu kommt dann noch, geht auch ein wenig darauf ein. Und dann beginnt so richtig der Neustart, als Jesus dann in den sogenannten öffentlichen Dienst tritt. Beginnen möchte ich mit einem Liedtext von Franziska Hauke. Ich habe da mal vor Jahren schon eine CD bekommen von einer Ostdeutschen, ehemals Ostdeutschen Liedermacherin. Die macht ziemlich knackige Texte. Ihr werdet dann am Schluss, als Abschluss der Predigt heute, auch noch ein Lied von ihr hören, das ihr schon einmal teils davon gehört habt, was eben mit diesem neuen Morgen zu tun hat. Dieses Lied aber, da geht es um die Taufe. Und das Lied hat einen lustigen Titel, nein, lustig ist er eigentlich nicht, ziemlich träf, gottlos und getauft, heißt das Lied. Gottlos und getauft. Ich lese noch mal die erste Strophe vor und dann den Refrain, der immer wieder kommt. Die Strophe. Kurz nach 2 Uhr morgens, ich erzähl, ich muss jetzt los, weil für mich der Sonntagmorgen früh beginnt. 9:30 Uhr Gottesdienst. Du guckst verständnislos und ich sehe in deinem Blick, du denkst, die spinnt. Eben noch haben wir richtig gefeiert, du wischst die Theke und sagst, ich schlaf lieber aus morgen. Dann kommst du mit diesem Satz noch angeleiert, ich bin ja getauft. Dann der Refrain, mein lieber Mann, was nützt dir, das nützt dir leider wenig, denn du bist in die falsche Richtung unterwegs. So ein Tröpfchen Wasser macht noch lange nicht selig, wenn du danach nur deine eigenen Wege gehst. Du wirkst auf mich, als ob du sonst auch keine halben Sachen machst. Doch warum hört das denn bei Gott wieder auf? Es wird Zeit, dass du dich umdrehst und dich auf die Socken machst. Mit Verlaub, du bist ja gottlos und getauft. Ziemlich ein Treffertext, gell? Für einen Liedtext. Ja, ganz biblisch, gell? Wenn man so die Psalmen liest, manchmal denkt man auch, und das soll ein Lied gewesen sein. Ja, auf alle Fälle geht es ja heute auch dann eben um die Taufe. Und wie mancher war vielleicht damals bei Johannes dem Täufer, kam da mehr aus Interesse, mehr oder weniger, mehr aus Gwunder, sagen wir auf Schweizerdeutsch, gwundrig, was da ist und so weiter, aber sich echt taufen lassen, war wirklich nicht dran. Was steckt eigentlich hinter dem Ritual der Taufe? Warum haben das die Leute dort gemacht? Nun, wir steigen da ein, Vers 15, den wollen wir näher betrachten, weil da kommt ja Jesus, der Herr, plötzlich da. Also plötzlich war es ja nicht heilsgeschichtlich gesehen, gell? Der Johannes der Täufer, haben wir schon angeschaut, war ja vorausgesagt, als Vorläufer auf den Messias, Jesaja Kapitel 40. Und dann kam dieser Vorläufer, dieser Johannes der Täufer, trat ja auf wie der Elia und jeder einigermaßen Gelehrte, Gebildete, im Wort Gottes Bekannte, wusste, also da ist etwas im, da bahnt sich etwas an, he? Schon wie der Mensch auftritt da, wie der Prophet Elia, und irgendetwas vom Propheten Elia ist ja vorausgesagt, dass wenn der Messias kommt, kommt im Vorfeld Elia. Malachi 3,23 haben wir auch miteinander schon angeschaut. Und dann tritt er auf und genau so war es dann auch. Er war der Elia. Er war dieser Prophet. Er war der Vorausgesagte. Also muss er kommen. Der Messias. Das war diese gespannte Erwartung. Und die kam jetzt zu einem Höchstmaß, gell? Weil es war schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, hat das Volk schon auf diesen Messias gewartet. Einen Retter. Da fragt man sich dann manchmal heute, angesichts der großen Probleme, die wir haben, wie tragisch, dass diese Welt keine Hoffnung eigentlich auf einen Retter hat. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das Volk Israel wusste, der Messias wird kommen und der wird uns retten, der wird unsere Not ein Ende machen. Aber heute, fragt man auf der Straße, wer kann uns helfen in dieser politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Not und Nöte? Und sie werden nicht wissen, wer. Keine Ahnung. Trump? Putin? Oder? Merkt man schon, in welche Richtung das es geht? Totalitäre Machtmenschen. Antichrist lässt grüßen. He? Das ist dann das Ende. Oder das ist der Anfang vom Ende. Für uns auch vom guten Ende. He? Wenn dann der Ende hat, dann kommt Jesus wieder. Wie gut. Sie hatten eine Hoffnung, die Juden, wenn wir da zurückkehren. Und dann kommt Jesus, er tritt auf und dann kommt dieser Satz, weil er will sich taufen lassen. Und der Täufer, was passiert jetzt da? Ich soll dich taufen? Du, den Messias? Und dann sagt Jesus diesen Satz, lass es für diesmal geschehen, es ist richtig so. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. Diesen Satz, diesen Teil, es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Was meint hier Jesus? Der wollen wir ein wenig näher nachgehen. Mich hat diese ganze Situation in der Wüste da, bei Jerusalem, irgendwo so im Jordan unten, eher so eine Einöde, gell? Da muss man sich nicht in der Wüste Sahara vorstellen und so, aber einfach so in der Einöde, wo der Täufer war. Mich hat das so an diesen Satz erinnert, Hebräer 13,13. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Weil Jesus kommt jetzt auch zu diesem Täufer. Nicht im Tempel in Jerusalem, nicht dort, wo alle Leute sind, nicht einmal in Nazareth oben, in Kapharnaum, nicht einmal dort hat Jesus angefangen, irgendwo so langsam seine, wie man manchmal auch sagt, seine Revolution anzustoßen. So ein bisschen Leute um sich scharen und dann langsam so in einer Bewegung Richtung Jerusalem zu kommen. Nein, ganz alleine. Unscheinbar, plötzlich da ist er und taucht er auf bei Johannes dem Täufer. Sehen wir, wie Gottes Wege anders sind. Und auch heute ist es so, gibt manchmal so christliche Bewegungen, die sagen, ja, wenn wir das richtig machen, dann können wir die Welt revolutionieren, transformieren. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da war das noch viel mehr ein Thema. Transformation der Gesellschaft durch das Evangelium. Ich würde dem mal zustimmen, in dem Sinne, im Evangelium wäre wirklich diese Kraft der Transformation, der Veränderung. Aber aus Schwachheit der Menschen geht es nicht. Und vor allem ist es nicht die Zeit dafür. Versetzen wir uns in die Situation des Täufers, in dieser, wo Jesus kommt und er dann sagt, er will sich taufen lassen. Und sein Atem, der wahrscheinlich gestockt hat, was ich soll das tun? Manchmal gibt es doch auch in unserem Leben Situationen, wo wir Gott nicht verstehen. Umstände, die wir nicht einordnen können. Denke da an Krankheit, Schicksalsschlag, einen Verlust, ein Hindernis oder was auch immer. Oder wenn du auf dein Leben, auf dein persönliches Leben schaust, hat es eigentlich Dinge gegeben, die du nicht verstehst oder verstanden hast. Und so ist auch so der Teufel eine Situation, das verstehe ich jetzt nicht. Warum soll ich dich taufen? Weil ich predige ja eigentlich, da kommt einer nach mir, dem ich nicht einmal die Schuhriemen lösen kann und der mit Heiligem Geist taufen wird, der größer ist als ich. Und jetzt kommst du zu mir. Und da sagt Jesus eben diesen Satz. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Was war denn diese Taufe des Täufers? Menschen kamen und merkten, da ist Gott am Wirken. Und taten Buße, kehrten um, fragten ihn auch, was sollen wir tun? Wie können wir ein neues Leben leben? Oder beginnen? Nun, Jesus musste das ja nicht tun. Aber wenn wir schauen, was eigentlich hinter der Taufe steckt, sehen wir in ihm, oder hier ganz am Anfang schon, des öffentlichen Wirkens von Jesus, dass all sein Erlösungswerk hier schon sichtbar wird. Denn was steckt doch hinter der Taufe? Was bedeutet sie für uns, die Taufe? Für uns, da denken wir natürlich sofort an Römer Kapitel 6. Charles Spurgeon sagte zu dieser ganzen Situation, Jesus am Jordan sich taufen lassen, die Taufe stellt sehr schön die Eintauchung unseres Herrn in seine Leiden, sein Begräbnis und seine Auferstehung dar. So erfüllt sie bildhaft alle Gerechtigkeit. Also auch Spurgeon sah, dass ja das Erlösungswerk von Jesus schon eigentlich vorausgezeichnet. Und das bekennen wir ja auch mit einer Taufe. Römer 6. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Jesus selbst war bereit, in den Tod zu gehen, in das Wasser, bildhaft, um aufzuerstehen, dass mit ein neues Leben kommt. Das ist auch der Hinweis auf diesen neuen Bund, den wir auch im Alten Testament finden, in Hesekiel, verbunden mit dem Heiligen Geist, der innewohnend in jeden Gläubigen kommen soll und bleiben wird. Das war im Alten Bund, im Alten Testament nie der Fall. Nicht einmal der König David hatte immer den Heiligen Geist. Nicht einmal Mose hatte immer den Heiligen Geist. Keiner von denen, Propheten, nicht einmal Daniel. Sie sind alle wunderbare Glaubensvorbilder. Aber sie hatte nicht den Heiligen Geist immer bei sich. Du, ich, der wir kein Mose, kein Daniel, keine Esther oder wie auch immer sind, keine Abigail, damit ich den Frauen auch ein bisschen anspreche. Kein geistlicher Mann, keine geistliche Frau, den ich mich vergleichen würde im Alten Testament. Aber du und ich, wir haben immer bleibend den Heiligen Geist. Der geht nicht weg von uns. Ab dem Zeitpunkt unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist das Große, das Wunderbare dieses neuen Bundes, von dem die Bibel spricht. Und diese Erwartung hatten die Juden damals. Weil sie merkten ja, wie es mangelt in ihrem Leben. Jesus sprach auch davon, Johannes 14, 16, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich, sagt Jesus, werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Er kommt. Und das hat Jesus mit seiner Taufe bildhaft gezeigt, was bald geschehen wird durch sein Erlösungswerk mit der Auferstehung, mit dem Kreuz und mit der Auferstehung. Und das bekennen wir auch mit der persönlichen Glaubenstaufe. Mit Römer 6, wie das wunderbar geschildert ist. Das ist eine Realität. Sind wir uns dessen bewusst? Du hast dich vielleicht vor Jahren mal taufen lassen. Hä? Aber erlebst du täglich dieses Erneuertwerden durch den Heiligen Geist, dass er da ist, das neue Leben? Nun, die ganze Geschichte mit der Taufe hat ja eine besondere Aktualität. Wir haben das Jahr 2025 und 2025 feiert man, mehr oder weniger, das 500-jährige Bestehen der Täuferbewegung. Die Täufer. Das ist ja ein Bereich, ein Teil der Reformation, Gläubige, die es mit dem Wort Gottes auch ernst genommen haben. Reformation hatte das Evangelium, die Rechtfertigung, die Gerechtigkeit aus Glauben wieder an die oberste Stelle gesetzt, wenn es um das Errettetwerden geht. Und wir wissen, hier ein kleiner Geschichtsausflug, wir wissen, dass in der Reformation, ja, da gab es gute Dinge, die wieder wirklich an die erste Stelle gestellt wurden. Und es gab natürlich auch Schwächen. Jeder Reformator, Luther, Calvin und wie sie alle heißen, hatte seine Stärken und auch seine Lücken in seiner Theologie. Und gerade die Tauffrage, das haben viele nicht gesehen, muss man aber auch im Zusammenhang der damaligen Zeit, 500 Jahre, verstehen, dass oft halt die Kindertaufe, die man damals auch praktizierte, auch bei den Reformatoren, eben schon noch Bedeutung hatte, halt im Zusammenhang mit dem in die Kirche oder zur Kirche zu gehören. Die Täufer jedoch, sie nahmen auch in diesem Bereich das Wort Gottes, die Bibel, wie es steht. Und da sahen sie, da gab es keine Kindertaufe und haben die Erwachsenentaufe proklamiert und auch vollzogen. Und das gab einen ziemlich Zoff unter den Christen, bis zu Mord und Totschlag. Das ist das dunkle Kapitel, gell? Gut, das wurde aufgearbeitet in der Zwischenzeit und so weiter. Aber auch wir, heute, als evangelikale Christen, sind eigentlich doch da eins mit den Täufern. Wir lassen uns durch eine Glaubensentscheidung taufen auf Jesus Christus, seinen Tod und seine Auferstehung. Wir bezeugen das. In Jesus bin ich dem alten Leben für immer gestorben. Es ist mit Christus weggetötet. Und mit Jesus bin ich zu neuem Leben gekommen. Ich bin von Neuem geboren. Dieses neue Leben erfüllt mich für immer. Auch heute? Auch heute? Bewegt es sich noch? Lebst du noch? Oder immer wieder? Von Neuem? Es lohnt sich, diese Wahrheiten immer wieder sich vor Augen zu führen. Jesus hat das mit seiner Taufe vollzogen, uns gezeigt. Und deshalb sollen auch wir uns taufen lassen. Deshalb bin ich persönlich überzeugt, dass die Erwachsenentaufe, die Glaubenstaufe, nicht ein nice to have ist. Ja, könnte man auch noch, wenn man es gerade ein bisschen mehr ernst nimmt, sondern dass das eine Pflicht ist. Wir reden von einem Gehorsamsschritt. Ein Zeichen ist, was in meinem Leben geschehen ist. Genau gleich wie das Abendmahl feiern. Genau dasselbe. Nicht könnte man noch. Das ist wichtig. Das hat Bedeutung. Von Jesus eingesetzt. So ganz nebenbei wird nicht so betont, Jesus hat auch getauft. Aber es wird in dem Sinne nicht so, nicht so betont. Gehen wir weiter. Diese ganze Tauffrage abschließend, ich finde es erstaunlich, wie in diesem ersten Erscheinen von Jesus und dieser Handlung der Taufe eigentlich schon das Ziel seines Kommens festgelegt ist und uns gezeigt wird. Auch so ganz am Anfang des Matthäus-Evangeliums. Dann geht es weiter, in Kapitel 4. Da kommt die sogenannte Versuchung Jesu in der Wüste. Es steht dann im Vers 1, dass darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Das ist ja schon ein bisschen eigenartig. Ein bisschen eigenartig, gell, dass der Geist Gottes jetzt, wo Jesus gerade auftritt, oder, ihn in die Wüste führt und er 40 Tage dort fastet. Ich zitiere wieder Spurgeon, der sagt dazu, oder hat das überschrieben, dieses Kapitel, diese Begebenheit, der König, Jesus, beginnt seine Regierung durch einen Kampf mit dem Fürsten der Finsternis. Und das kommt ja auch buchstäblich zu dieser Auseinandersetzung zwischen dem Mensch, Jesus, Gott, Mensch, Jesus und dem Teufel. Die Versuchung. Ich gehe nicht auf diese Versuchung im Detail ein, das übergebe ich euch als Aufgabe. Wir lesen dann noch aus Jakobus einiges. Ich möchte aber zwei, drei Gedanken weitergeben über Versuchung. Im Übrigen, deshalb habe ich vorhin der Mensch Jesus gesagt, Versuchung. Weil in Jakobus 1 steht, dass Gott nicht versucht werden kann. Und das ganze Thema Versuchung ist noch ziemlich, gar nicht so einfach zu verstehen in der Bibel, weil vor allem, was ist die Ursache, woher kommt es, warum ist es und so weiter. Ich lese da zwei, drei Verse, zum Beispiel Matthäus 16, 13a, das ist aus dem Unser-Vater-Gebet, wo Jesus die Jünger lehrt und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Eben Gott kann nicht zum Bösen versucht werden und er versucht auch niemanden. Deswegen ist dieses Gebet hier, hat Fragen aufgeworfen, diese Aussage, wieso beten wir und führen uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Hebräer 2,18 steht über Jesus, und weil er, Jesus, selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Das erklärt uns mal einerseits etwas, warum er in diese Versuchung ging. Um den Sieg zu erringen. Den Sieg, den du und ich brauchen. In den alltäglichen Versuchungen, denen auch wir ausgesetzt sind. Jakobus 1,13, denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Und im Vers 12 im Jakobusbrief, also 1,12, heißt es wiederum, jetzt ein anderer Aspekt zur Versuchung, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Ja, es wird also sogar eine Möglichkeit hier gezeigt, dass wir durch das Bestehen von Versuchungen, von Prüfungen, Belohnung erhalten. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Irgendwie gehören sie zu unserem Leben dazu. Und bestimmt hast du dir auch schon die Frage gestellt, ja, warum haben wir noch einen Körper, der sündigen kann, der versuchbar ist? Wäre doch schön nicht, oder? Aber irgendwo hat es seine Bedeutung. Und auch wenn es schwierig ist, auch wenn wir es nicht gern haben, auch wenn, wie es Manfred Siebert in einem Lied sagt, die Versuchung trifft uns oft und wir fallen unverhofft. Gell? Irgendwo können wir immer wieder aufstehen, dürfen wir die Vergebung in Anspruch nehmen und weitergehen. Versuchung ist nur dann tragisch, wenn du liegen bleibst. Wie bleibst du nicht liegen in der Versuchung? Warum muss ich nicht resignieren, wenn ich in der Versuchung erliege und ich sündige? Weil Jesus den Sieg errungen hat da bei seiner Versuchung, weil er gesiegt hat. Weil wenn ich sündige, sündigt das, was in Jesus gestorben ist. Das entschuldigt mich nicht, oder? Aber deshalb haben sie dem Paulus gesagt, ja, da könnte man doch vor sich hin sündigen. Ist ja alles gelöscht. Jein. Alles gelöscht, ja. Aber du willst nicht mehr sündigen. Aber du weißt, wir sündigen trotzdem. Weil wir versuchbar sind, weil wir schwach sind. Und da merken wir schon eigentlich irgendwie eine Spannung, nicht? Sie irgendwo, eben, das ist das mit dieser Versuchung. Spannend. Jesus hat den Sieg errungen. Vielleicht noch ein Gedanke. Ich komme dann bei der Bergpredigt in zwei Wochen noch darauf. Eine Versuchung, auf die möchte ich noch kurz eingehen. Und zwar, der Teufel führt Jesus auf die Zinne da stürzt sich herunter. Und vor allem nachher zeigt er ihm alle Reiche der Welt. Alle Reiche der Welt. Wenn du mich anbetest, gebe ich dir. Oder? Das ist die Versuchung in der heutigen Zeit. Und ich habe vorhin die Mächtigen dieser Welt erwähnt. Gell? Und die Menschen, die sich immer mehr, wahrscheinlich, ja, immer mehr, hoffen sie, dass mächtige Menschen ihnen helfen. Der Teufel will Jesus versuchen, indem er ihm alle Reiche der Welt zeigt und ich gebe sie dir, wenn du mich anbetest. America first. Ist so ein Schlagwort, hä? America first. Und auf den ersten Blick habe ich lange gedacht, ja, verstehe ich, oder? Aber der Mann, der das sagt, lebt nach dem Prinzip, ich zuerst. Das ist so etwas von unbiblisch. America first. Ich zuerst. Auch nicht Switzerland first. Ist genauso falsch. Oder Germany first. Oder? Oder Zellweger first. Merken wir, bei gewissen Aussagen, logisch nein, Indling first, passt auch nicht. Es würde bei keinem Namen stimmen. Es ist dieses Anbeten von Materiellem, von Wohlstand. Ich verstehe schon, woher das kommt. Es ist momentan so eine Gegenbewegung. Weil wir haben längere Zeit damit gelebt, ob es Amerika, ob es die Schweiz ist, ob Europa ist, wo wir gesagt haben, wir müssen doch den Armen, den Flüchtlingen helfen. Und das stimmt. Und haben dabei unsere eigenen Leute vergessen. Und jetzt kommt die Gegenbewegung. Und wie so dieses Pendel, oder? Immer vom einen Extrem in das andere. Da müssen wir die gesunde Mitte finden. Und das wird Thema in der Bergpredigt sein. Das einfach mal so ein bisschen als Vorgeschmack. Wir haben vorhin diese wunderbare Aussage gelesen im Hebräer 13. Hebräer 13, wo steht, wir haben nicht eine bleibende Heimat hier. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Was ist diese Stadt? Wo ist diese Stadt? Es ist das himmlische Jerusalem. Gut, ich glaube auch an ein irdisches Jerusalem. Ich glaube auch an ein Friedensreich Gottes in dieser Welt. Ich bin nicht nur in Anführungszeichen himmlisch orientiert, aber auch Gottes neue Welt und Himmel. Neue Himmel, neue Erde. Das ist unsere Perspektive. Alles hier vergänglich. Lassen wir uns nicht versuchen. Lohnt sich bestimmt, das miteinander dann in Kleingruppen noch mehr anzuschauen. Noch einmal, die Aufgabe ist, Matthäus, die Versuchung Jesu, Kapitel 4, zu vergleichen mit Jakobus 1, dem ganzen Kapitel, möchte ich euch ans Herz legen. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, zum dritten Punkt. Er kommt und bringt das Licht. Diese wunderbaren Verse am Ende von Matthäus 4, oder nicht ganz am Ende, nein. Die Verse lese ich gerne noch einmal. Vers 12, als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg von Galiläa. Hier sehen wir also schon das Ende des Täufers und wahrscheinlich auch diese ganze Bewegung dort am Jordan. Wie hat er gesagt, der Täufer? Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Er wusste, der Täufer, Mit dem Kommen von Jesus wird sein Auftrag schnell ein Ende finden. Er kam dann ins Gefängnis und starb dann dort. Jesus aber, und er verließ Nazareth, seine Heimat, wo er aufgewachsen war, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Zebulun und Naphtali. Und das erinnerte diesen schlauen Matthäus an ein Bibelwort, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Er spricht, das Land Zebulun und das Land Naphtali, am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnen, ist ein Licht aufgegangen. Das ist ein wunderbarer Vers. Hast du dieses große Licht in Jesus gesehen? Jetzt, der die Versuchung durchgestanden hat, den Sieg errungen hat, der kommt jetzt und bringt Licht. Und zwar den Menschen, die im Finsternis sind. Zu viele Menschen meinen heute, sie hätten das Licht. Sie hätten die Wahrheit. Sie hätten das Leben gefunden. Und haben es nicht. Jesus ist das Leben. Er kommt und bringt das Licht, diesen neuen Weg. Er, der jetzt gestärkt, geläutert, gesendet ist, Jesus, er beginnt jetzt seinen Dienst. Hast du ihn? Ist er dein Licht in deiner Dunkelheit, im Alltag? Kannst du immer wieder zu ihm kommen, die Bibel aufschlagen, ins Gebet gehen? Und merkst du, ja, rundum ist die Finsternis, aber in mir ist es Licht, weil Jesus da ist. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe. Mit der Wiedergeburt durch Jesus haben wir neues Leben in ihm empfangen. Und dieses Leben ist da. Fassen zusammen, er kommt und bringt Gottes Gerechtigkeit. Befreiung von aller Sünde durch seine Taufe, die anzeigt, wie er eben den Weg ans Kreuz geht, aufersteht am dritten Tag und dass er die ganze Gerechtigkeit erfüllt hat. Durch den Glauben an Jesus sind wir gerecht vor Gott. Richtig heißt das. Nichts mehr kann uns anklagen. Er kommt und bringt den neuen Bund, dieses neue Leben, so wie der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Und der Vater es bestätigt hat, das ist mein lieber Sohn. So sind wir von neuem geboren und ab diesem Zeitpunkt sind wir, du und ich, auch Kinder vom Vater. Geliebte Kinder vom Vater. Wie der Sohn, der geliebte Sohn ist. Er kommt und besteht in der Versuchung des Teufels. Er kam und hat den Sieg gegen den Widersacher errungen. Deshalb können du und ich auch Sieg haben in unseren täglichen Versuchungen. Wir können aufstehen, wenn wir gefallen sind. Er kommt und bringt das Licht, Leben in Gewissheit, Hoffnung und Zukunft. Das ist das Evangelium, das wir weitersagen müssen und wollen. Wie notvoll ist die Zeit und wie notwendig ist, dass wir heute das Evangelium weiter sagen. Und unsere Erfahrung ist ja auch, wenn wir auf die Straße gehen, es sind Menschen da, die suchen. Es sind Menschen da, die wieder die Bibel zur Hand nehmen. Ich bin diese Woche auf ein Buch aufmerksam geworden, und dann werde ich dann schließen, den Titel weiß ich nicht mehr, ist vom renommiertesten amerikanischen Psychologen, Psychiater, Nummer 1 Bestseller, im Buchmarkt, in New York Times Hitliste. Wirklich, das ist der Psychiater, der Gesellschaftsstimme in der momentanen Zeit. Und der hat ein Buch über Gott geschrieben. Der ist nicht gläubig, aber der hat ein Buch über Gott geschrieben. Der geht durch das Alte Testament durch mit Adam. Er nimmt die Adamsgeschichte, Peterson heißt er. Die Adamsgeschichte, er nimmt die Noah-Geschichte durch. Ja, sogar die Jona-Geschichte nimmt er durch. Gell? Der ist nicht gläubig, aber er sagt oder behandelt das Thema, wie Gott uns herausfordert. Und wie wir eigentlich als Menschen im Kampf sind mit Gott. Gell? Ich bin schon sehr gespannt, der bekannte Journalist, Speaker, wie heißt der vorne, weiß ich nicht mehr, hat ihn auch das Vorwort geschrieben. Mega interessant. Einfach Menschen, die etwas zu sagen haben, die sich einiges überlegen in ihrem Leben, bei denen ist Gott auch ein Thema. Dann habe ich etwas Spannendes festgestellt. Als ich in unsere Buchhandlungen, also muss ich noch sagen zu diesem Buch, das kam in der Weltwoche, wurde das auf 5 Seiten rezensiert. Das Thema Gott wird thematisiert. In Deutschland, irgendeine Influencerin hat dieses Buch auch, keine Christin glaube ich, hat über dieses Buch auch etwas geschrieben. Zu Tausenden wird dieses Buch verkauft. Gelesen. Über Gott. Nicht Christen. Was für eine interessante Brücke, dass das gibt. Und jetzt habe ich unsere Buchhandlung gefragt, die christlichen Buchhandlungen. Ach, solche Bücher führen wir nicht. Gell? Das ist doch kein Gläubiger. Ja, stimmt. Aber Menschen, die auf dem Weg sind. Und mich hat das dann erinnert an dieses Wort von Jesus. Wer nicht gegen mich ist, ist für uns. Der Mann ist nicht gegen den Glauben, überhaupt nicht. Aber er ist noch auf dem Weg. Und solche Menschen findet man heute mehr als wir denken auf unseren Straßen, in deiner Nachbarschaft. Vergessen wir das nie. In allem Schwierigen, das heute läuft, in aller Ablehnung, in aller Kirchenflucht, ja, wohin flüchten die Menschen, wenn sie nicht mehr zu Gott flüchten können? Nicht zum Besseren, zum Schlimmeren. Das einfach zu dieser Zeit, er kommt und bringt das Licht und wir, du und ich, sind Licht und Salz der Erde. Auch schon Ausblick auf die Bergpredigt. Jetzt habe ich euch noch ein Lied versprochen, wie es Franziska Hauke, dieses Morgenwunderlied, ich habe es schon einmal abgespielt, ein Teil davon, jetzt das ganze Lied.
Neue Orte, neue Menschen, neue Dinge, neue Hürden und noch so viele Ungewisse. Woher führt es, wenn ich Gott die Führung gebe? Woher weiß ich, dass der Weg der Rechte ist? Kann ich glaubhaft, treu und liebend für ihn dienen? Kann bei Widerstand ich standhaft Segen sein? Wo baue ich Grenzen ab, wo muss ich welche ziehen? Wo setze ich Mauern hin, wo reiß ich Mauern ein? Im
Lass dir mit dir auch neue Spuren legen.
Amen.